Ja, liebe Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Wir kommen sehr gerne zu euch rauf nach Riedlingen. Ja, diese Woche durften wir ja das Weihnachtsfest feiern. Uns liegen bestimmt noch die Worte des Engelfürsten Gabriel im Ohr, die die Hirten auf dem Feld vor Bethlehem aufschreckten. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Doch was hat diese Engelbotschaft mit uns an diesen nun schon bald wieder vergangenen Weihnachtstagen gemacht? Haben wir sie wahrgenommen? Hat sie uns aufgeschreckt wie die Hirten? Oder waren wir endlich froh, den vorweihnachtlichen Stress abzuhaken? Hoffentlich ließen wir uns nicht auch in den vorweihnachtlichen Stress einbinden, wie die allermeisten unserer Zeitgenossen, die vor lauter Hektik kein Ohr und dadurch auch keinen Zugang mehr zu dieser Weihnachtsbotschaft haben. Eine Karikatur dazu in der Adventszeit in Idea Spectrum, das ist eine christliche Zeitschrift, ist mir nachgegangen. Dort wird beschrieben, der Lehrer fragt seine Schüler im Religionsunterricht, wie nennt man das, wenn man in Eile ist, in Hektik, wenn ein Termin den anderen jagt? Ein Schüler meldet sich und gibt die Antwort: Advent. Doch, wie steht's mit uns? Haben wir es wieder neu an diesen Weihnachtstagen bemerkt, dass mit der Geburt Jesu eine ganz neue Zeitepoche der Heilstaten Gottes anbrach, auf die die alttestamentlichen Propheten schon seit Jahrhunderten warteten und die die ganzen himmlischen Heerscharen in den himmlischen Lobpreis einstimmen ließen? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. In unserem heutigen Bibelabschnitt werden zwei Menschen beschrieben, die ganz intensiv ihren Advent durchlebten und auf den Trost Israels warteten. Ich lese uns Verse aus Lukas 2, die Verse 25 bis 39. Ich habe diese Verse überschrieben: Jesu Darstellung im Tempel, Simeon und Hanna. Lukas 2, 25 bis 39. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert ringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt, Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu, zu derselben Stunde, und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Ja, liebe Geschwister, wer war nun dieser Simeon, von dem hier die Rede ist? Lest nochmal Vers 25. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Im Kettenverzeichnis meiner Thomson-Studienbibel sind 3 Männer mit Namen Simeon aufgeführt. Und ich musste mir schon Gedanken machen und suchen, welcher der richtige ist. Aber interessiert hat mich doch, dann habe ich alle 3 angeguckt. Der erste Simeon, der hier aufgeführt ist, war der 2. Sohn Jakobs, der in 1. Mose 49, Verse 5 und 6 mit seinem Bruder Levi beschrieben wird. Zwar steckt in diesem Kapitel auch schon eine Verheißung auf den kommenden Friedensfürsten, der in 1. Mose 19, Vers 10 mit den Worten beschrieben wird. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab seines Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. Doch 2 Gründe sprechen dagegen, dass dieser Simeon Jakobs Sohn der Simeon aus unserem Predigtabschnitt ist. Erstens, dieser Simeon lebte schon circa 1800 Jahre vor Christus. Das passt also schon zeitgeschichtlich nicht in unseren Text. Auch geistlich passt dieser Simeon überhaupt nicht in die Handlung unseres Textes. Von diesen beiden Brüdern wird beschrieben, verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Den 2. Simeon, genannt Niger, finden wir in Apostelgeschichte 13, Vers 1. Dort wird er nur ganz kurz erwähnt als Mitleiter und Prophet der jungen Gemeinde zu Antiochia. Bei den Vorbereitungen der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas. Dieser Simeon war zwar auch ein gottesfürchtiger Mann und mitleitender Diener der Gemeinde Jesu zu Antiochia, aber zeitgeschichtlich passt er auch nicht in unseren Bibelabschnitt. Bleibt uns also nur noch der 3. Simeon. Mein biblisches Nachschlagewerk gönnt ihm nur 3 Worte als Überschrift. Ein frommer Mann. Und den Beisatz, er segnete Christus, und dann noch in Klammer Lukas 2, Vers 25. Von diesem Simeon schreibt nun Lukas, er war fromm und gottesfürchtig und wartete im Gegensatz zu den religiösen Menschen, zu den religiösen Machthabern, den Schriftgelehrten und Pharisäern auf den Trost Israels, das heißt auf den Messias, auf den einen, der das Volk trösten sollte. Im 1. Kapitel seines Evangeliums beschreibt Lukas auch 2 Menschen, nämlich die Eltern Johannes des Täufers, auf die die gleichen Eigenschaften zutreffen wie auf Simeon. Ich lese uns die Verse 5 und 6. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Ahias mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron, und hieß Elisabeth. Sie waren aber beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Die Bemerkung, dass der Heilige Geist mit Simeon war, erinnert an die alttestamentlichen Propheten, auf die der Heilige Geist herabgekommen war. Wahrscheinlich stand Simeon in der alten Tradition der Propheten Israels, wie Hanna, die als Prophetin bezeichnet wird in Vers 36. Und ihm ward ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, Vers 26. Beschreibt die einzigartige Offenbarung des Heiligen Geistes, dass er den Tod nicht sehen sollte, bevor er den Messias, den Christus des Herrn, gesehen hat. Diese Worte besagen auch, dass Simeon schon ein sehr betagter Mann war, als ihm diese Offenbarung zuteil wurde. Diese einzigartige Offenbarung des Heiligen Geistes war ihm vielleicht zuteil geworden, weil seine Sehnsucht nach dem Verheißenen so groß war, wie sehr und intensiv er in seinem Advent des kommenden Messias war. Dieser Vers zeugt auch davon, wie Simeon im Wort gegründet, wie sehr er darin verwurzelt war, was schon der alten Väterschar höchster Wunsch und Sehnen war, wie es ein altes Adventslied bezeugt. Der alttestamentliche Prophet Jesaja sieht schon Jahrhunderte vor Christi Geburt vor seinem geistlichen Auge die Zukunfts-, Gegenwarts- und Vergangenheitsform des Erlösungswerkes des Christus und schreibt es in allen Einzelheiten nieder. Drei dieser Prophezeiungen möchte ich uns weitergeben. Das 11. Kapitel des Jesaja-Buches beginnt mit den Worten: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und in Kapitel 42, Vers 3 des Jesaja-Buches wird die Wesensart dieses kommenden Messias mit den Worten beschrieben: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Und schließlich sind uns drittens die Worte aus Kapitel 53 bestens bekannt, die wir am 4. Advent auch schon etwas beleuchtet haben. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie sehr dieser Simeon in seinem Innersten mit Gott verbunden war, bezeugt der Vers 27. Auf Anregen des Heiligen Geistes kam er genau zu dem Zeitpunkt in den Tempel, als Maria und Josef das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz. Hier möchte ich nun die Fortsetzung der eben gelesenen zwei Verse aus dem ersten Kapitel, nämlich die Verse 7 bis 9 lesen, weil sie einen direkten Bezug zum Dienst von Zacharias, weil ich darin einen direkten Bezug zum Dienst von Zacharias und Simeon sehe. Hier steht es: Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass sie nach der Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Wenn es von Zacharias heißt, dass er den Priesterdienst im Tempel versah, ist es folgerichtig, ohne dass es hier besonders ausgesagt wird, auch Simeon ein Priester war, der seine Dienste im Tempel eben nach dem Brauch der Priesterschaft versah. Was für ein herrliches Vorrecht hat der Heilige Geist dem Simeon zuteil werden lassen, dass er ihn genau zu dem Zeitpunkt durch ein Wort gewirkt in den Tempel schickte, als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es der Brauch war nach dem Gesetz. Das Gesetz schrieb ja den Eltern Jesu nicht nur vor, ihren Sohn beschneiden zu lassen, wie es in 3. Mose 12, Vers 3 beschrieben ist, sondern verlangte auch, dass sie ihren Erstgeborenen nach 33 Tagen dem Herrn darstellten. Wir sind 2. Mose 13, die Verse 2, 12, 15 und 3. Mose 12, Vers 4 beschrieben ist. Auch mussten sie ein Opfer für die Reinigung Marias nach der Geburt darbringen, wie es in 3. Mose 12, Vers 8, 1 bis 8 beschrieben ist. Und wie es auch die Verse 22 bis 24 vor unserem Bibelabschnitt beschreiben. Dort heißt es, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt werden. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. An ihren Opfergaben wird deutlich, wie arm Maria und Josef waren. Dass sie sich kein Lamm leisten konnten, nahmen sie ein paar Tauben oder Turteltauben und reisten die kurze Strecke von Bethlehem nach Jerusalem, um Jesus im Tempel darzustellen und das Reinigungsopfer zu bringen. In dem Weihnachtslied »Gelobet seist du, Jesu Christ«, lautet der 6. Vers. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. Halleluja! Wie war doch Simeon vom Geist Gottes erfüllt, dass er in der menschlich-materiellen Armseligkeit, in der das Jesuskind ihm in den Tempel dargebracht wurde, sofort den Retter der Welt erkannte. Als Simeon sah, Vers 27 bis 32, nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott. Jetzt wurde für Simeon Weihnachten. Jetzt wusste und begriff er, in diesem Kind erfüllt Gott alle Verheißungen der göttlichen Inspirationen und sehnlichster Erwartung des Messias, aller Propheten des alten Bundes. Auf diese Weise reagieren übrigens alle gottesfürchtigen Menschen im Lukas-Evangelium auf den Messias. Und dann rezitiert Simeon einen Lobpsalm, in dem er Gott pries, der seine Verheißung erfüllt und den Heiland gesandt hatte. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Der Messias ist die Quelle der Rettung, wie auch sein Name Jesus besagt. Denn Simeon sagte aus, dass der Messias zu allen Völkern gekommen sei. Darin kommt ein weiterer Hauptgedanke des Lukas-Evangeliums zum Ausdruck. Die Ausdehnung der Erlösung auch auf die Heiden. Was für ein herrliches Geschenk für uns, die wir nicht Juden sind. Ist es uns in diesen Weihnachtstagen bewusst oder wieder neu bewusst geworden, dass Gottes herrliches Geschenk auch für uns als Menschen des 21. Jahrhunderts gilt? Konnte dieser Friede Gottes über der Geburt des Messias in diesen Weihnachtstagen unser Herz erreichen? Kamen wir aus der Hektik unseres Alltags und des Vorbereitens auf dieses Fest in diesen Tagen zur inneren Ruhe, dass uns dieses Licht unseres Heilandes erleuchten konnte? Dieses Gnadengeschenk beschreibt ein Liederdichter mit den Worten: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nicht begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Das ist der wahrhaftige Grund zur rechten Weihnachtsfreude und zum Lobpreis seines herrlichen Namens. Christ, der Retter, ist da. Maria und Josef wunderten sich über Simeons Worte, Vers 33. Obwohl ihnen gesagt worden war, dass ihr Sohn der Messias sei, hat sie wahrscheinlich nicht in vollem Ausmaß erfasst, was sein Kommen für die ganze Welt, für die Heiden ebenso wie für das Volk Israel bedeutete. Im Segen, den Simeon auf Jesus und seine Eltern legte, offenbarte er Maria, dass ihr Sohn auf Widerstand stoßen würde, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, Verse 34 und 35, und dass auch über sie großes Leid kommen würde. Der Kummer sollte ihr wie ein Schwert durch die Seele dringen. Ihr Sohn war gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel, was Maria auch am Karfreitag schmerzlich erleben und durchleiden musste. Hier bestätigt Simeon in seiner Vision die Prophezeiung des Jesaja aus Kapitel 53, die wir eben angesprochen haben. Besonders hat mich der Vers 34 angesprochen. Bevor Simeon, Maria und Josef das Leiden und Sterben Jesu weissagte, segnet er sie. Lass uns diesen Satz nochmal, das ist sehr, sehr wichtig. Bevor Simeon, Maria und Josef das Leiden und Sterben Jesu weissagte, segnete er sie. Auch das dürfen wir von Weihnachten mitnehmen. Nicht unsere oft dunklen Gedanken und Wege dürfen uns niederdrücken und bestimmen. Denken wir daran, der Segen unseres Herrn und Heilandes kommt zuallererst und steht über allen unseren irdischen Dunkelheiten. Während seines ganzen Wirkens verkündigte Jesus, dass der einzige Weg ins Gottesreich, auf das das Volk so lange gewartet hatte, in der Nachfolge bestand. Wer ihm folgte, sollte gerettet werden und aufstehen. Wer ihm jedoch nicht glaubte, sollte fallen. Zum Schluss noch einen Gedanken zu den Versen 36 bis 38. Ich rufe sie uns nochmals in Erinnerung. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels, aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten. Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Diese gottesfürchtige Frau aus der Linie der Propheten setzte fort, was Simeon begonnen hatte. Hannah war 84 Jahre alt und hatte sich, nachdem ihr Mann vor Jahren verstorben war, völlig dem Dienst des Herrn im Tempel geweiht. Auch ihr hat Gott noch die Sehnsucht nach dem Messias erfüllt. Und Gottes Geist ließ sie in den Lobpreis seiner herrlichen Gnade einstimmen über das, was sie noch in ihrem hohen Alter miterleben durfte. Und nun verkündigte sie allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, dass dieser Messias nun wahrhaftig gekommen sei. Die Nachricht von Jesus verbreitete sich wahrscheinlich in der ganzen Stadt. Und je nachdem glaubten die Menschen der alten Propheten oder aber auch nicht, was aber heutzutage auch nicht anders ist. So sind auch wir, die wir die Weihnachtsbotschaft in diesen Tagen wieder neu gehört haben, eingeladen, uns damit wieder neu auseinanderzusetzen, ob dieser Messias bei uns, bei dir, bei mir, erstmals oder wieder ganz neu Wohnung machen durfte. Ich wünsche uns zum Schluss allen von Herzen, dass die Worte des Apostel Paulus aus 2. Korinther 8, Vers 9 in jedem von uns groß werden. Dort steht geschrieben: Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Durch Jesus sind wir reich beschenkte, liebe Geschwister. Wer nun dieses Weihnachtsgeschenk unseres Herrn annimmt und ihn in sein Herz und Leben einlässt, bei dem ist wirklich Weihnachten geworden. Amen.